Herzlich willkommen zu dieser besonderen Episode des Startup Kompass. Heute tauchen wir nämlich ab in das Thema Transformation. Wir hatten in der letzten Woche ein Event hier im Gründwerk zum Thema Transformation verstehen, Zukunft gestalten. Und dort hatten wir ein tolles Panel mit 5 tollen Gästen, moderiert von Uli Lenz. Und ich möchte euch heute gerne mitnehmen in dieses Panel. Und die heutige Folge wird der gesamte Panel-Talk sein mit Elisabeth Meister, Jürgen Grahammer, Stefan Fichtel, Michi Piller, Uli Rosenmüller. Und ihr werdet gleich erfahren, was sie alles zu erzählen haben aus ihrem Unternehmen, was sie an Transformationen und Veränderungen in ihrem Unternehmen schon mitgemacht haben, wo sie vielleicht mal gestrauchelt sind und wie sie Wege gefunden haben, auch diese Herausforderungen zu meistern. Also bleibt gerne dran, wenn ihr nicht nur die neuesten Trends hören wollt, sondern echte greifbare Veränderungen, wie sie in diesen Unternehmen gelebt wurde. Wir starten gleich mit der spannenden Diskussion.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Veränderung ist, was wir tun. Transformation ist, was wir werden. So unter dem Motto steht ein bisschen heute unser Abend. Und wir möchten gerne Transformation gemeinsam neu denken. Wir wollen loslassen von Altem und uns neu verbinden. Und deshalb heiße ich euch alle herzlich willkommen hier heute im Gründwerk zu dieser Veranstaltung Transformation verstehen, Zukunft gestalten. Ich bin total gehypt, weil wir haben ein super Orga-Team mit vielen, vielen Leuten, die ihr auch über den Abend noch kennenlernen werdet und die auch noch Rollen hier spielen werden am Abend. Und wir legen gleich mit einem tollen Panel los. Die Kollegen sitzen schon hier vorne. Das erwartet euch. Die Begrüßung mache ich gerade, genau. Der Panel-Talk folgt. Dann haben wir eine kleine Umfrage für euch. Ich hoffe, ihr habt alle ein Handy dabei, dass ihr einmal einen QR-Code scannen könnt, weil dann haben wir 3 Fragen für euch und keine große Umfrage. Und dann gehen wir in Breakout-Sessions. Dazu erzähle ich euch aber nachher auch noch ein bisschen mehr. Und natürlich haben wir dann noch Zeit für Networking und auch Knabbereien und Getränke. Also ihr seid herzlich eingeladen, euch zwischendurch auch gerne mal zu versorgen, wenn ihr Durst oder Hunger habt. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen was genommen. Digitale Transformation, das Buzzword. Wir wollen eigentlich keine Buzzwords heute aufnehmen, sondern wir wollen über den ganzen Prozess einer Transformation sprechen. Wir wollen über Geschäftsmodelle vielleicht sprechen, über Organisationen, über Kultur. Weil das alles gehört zu Transformationen dazu. Und das gehängt zusammen wie Zahnrädchen. Ein schlechter analoger Prozess wird digital auch nicht besser. Deshalb wollen wir hier nicht das Watermelon-Syndrom zeigen, also außen grün, innen alles rot, ja, sondern wir wollen wirklich in die Tiefen bohren und mal rausfinden, was hemmt uns bei Transformationen. Und dazu haben wir Ehrlichkeit und Vertrauen hier in den wunderbaren Panel-Talk-Gästen, die heute der Uli mit uns anspricht und durch den Panel-Talk führt. Uli ist nicht nur zweiter Vorstand hier vom Gründwerk, sondern auch ehemaliger Geschäftsführer der BMW Bank in Skandinavien. Er ist jetzt Führungskräfteentwickler und Mentor für Transformation, Leadership, Digitalisierung und Sales. Und wir machen ja auch ein bisschen was zusammen und davon erzählen wir nachher auch noch ein bisschen mehr. Also herzlich willkommen alle Panelgäste, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Lasst uns loslegen.
Das hast du schon erklärt, ne? Das ist nicht das Mikrofon für den Raum, sondern das Mikrofon für die Videoaufzeichnung. Sieht aus wie ein Kochlöffel, ist ein Mikrofon für die Videoaufzeichnung. Ich bin froh, dass ihr alle da seid und gekommen seid, insbesondere für das Panel, habe ich mich schon lange drauf gefreut. Und das Schöne ist, und ich habe das auch in der Vorbereitung gerade schon wieder festgestellt, ihr passt deswegen gut hierher, weil ihr People seid. Und ihr steht mitten in Veränderung und nicht erst seitdem die Vokabel Transformation sozusagen sich zum Buzzword entwickelt hat, sondern wir haben einige Beispiele, freut euch drauf, wo man sieht, dass Transformation möglicherweise sogar in der DNA von einem Unternehmen steckt. Und ihr seid alles Unternehmer, die ihr Geschäftsmodell in beide Hände nehmen, zusammen mit den Mitarbeitenden, ja, und losmarschieren. Ja, und dabei eure persönlichen Erfahrungen gesammelt habt und die heute mit uns zu teilen. Das wäre der spannende Teil der Diskussion. Und da sind wir einigermaßen darauf vorbereitet, dass wir sagen, wir nehmen eure Erfahrungen mit in den Raum, aber wollen relativ früh schon anfangen, in Transfers eure Erkenntnisse sozusagen zu entwickeln, die ihr dann für eure eigenen Herausforderungen mitnehmen könnt. Und in dem Zusammenhang haben wir uns entschieden, dass jeder seinen Nebensitzer vorstellt, weil es gehört auch dazu, einfach mal zuzuhören, wer der andere ist und auch die Fragen an der Stelle zu stellen. Das haben wir dann auch gemacht. Das waren neugierige Fragen. Und ich stelle jetzt den Michi Piller vor und dann geht sozusagen die Vorstellungsrunde über das Panel. Und den Michi Piller, den habe ich vor 5 Jahren kennengelernt. Und wenn ich 30 Jahre jünger wäre, dann wäre der Michi Piller mein Wannabe. Moderner Manager, erfolgreich in Business und Transformation, von Karlsfeld aus für Deutschland und darüber hinaus, haben wir gerade gehört. Absoluter Familienmensch, integer und kreativ. Das ist der Michi Piller und Michi, jetzt stellst du die Elisabeth vor.
Genau, ich habe das Vergnügen, die Lilly vorzustellen. Die Lilly führt mit ihrem Bruder seit über 20 Jahren das Familienunternehmen Ludwig Meister GmbH und Co. KG in Dachau. Und ist seit 20 Jahren sozusagen in einer ständigen Transformation des Unternehmens und hat es dahin gebracht, wo es jetzt ist, nämlich Deutschlands führendes Großhandelsunternehmen im Bereich Walz- und Kugellager. Ich glaube, ich hoffe, dass ich das richtig gesagt habe. Genau. Ich selber war schon ein paar Mal dort und kann sagen, ich kenne kaum Unternehmen, was so innovativ ist. Und wenn jemand mal die Möglichkeit hat, dort eine Werksbesichtigung zu machen und sich mal die logistischen Prozesse anzuschauen, die dort stattfinden, dann sollte man das unbedingt machen. Genau. Und übergebe den Kochlöffel.
Vielen Dank, Michi. Eines der deutschen Führenden, nicht das Deutsche. Das muss ich noch kurz korrigieren. Genau. Vielen Dank, Michi. Ich darf euch den Jürgen vorstellen. Jürgen Kramer ist Co-Geschäftsführer von der Eben Elektronik. Die Firma ist, ich habe vorher gesagt, spontan, du hast gesagt, du willst immer nicht, dass man das sagt. Ich sage es jetzt trotzdem, absoluter Hidden Champion. Ja, das ist nämlich das, was, glaube ich, unsere bayerische und vielleicht auch die deutsche Wirtschaft ausmacht. Hidden Champion in der Herstellung von Elektronikkomponenten. Alles, was in dem Frachtraum eines Airbus-Flugzeuges passiert, damit es reinkommt, drin ordentlich drin sitzt und auch wieder rauskommt, geht sozusagen durch eure Produktion. Und was man da lernen kann, also Dachauer Unternehmen, und seit 1957 macht ihr Design to Manufacture, genau, also sozusagen tatsächlich die Übersetzung eines designten Produkts hinein in eine fertige Produktion. Glaube ich, extrem spannend und schön, dass du da bist.
Danke, Elisabeth. Mich freut es, dass ich den Uli Rosenmüller vorstellen darf. Uli ist super, dass er da ist, weil ohne Uli würden wir jetzt gar nicht hier sitzen. Oder?
Ist so.
Warum ist das so? Uli ist einer der Sales Manager von Goldberg. Goldberg hat zum Beispiel dieses Gebäude hier gebaut als Generalunternehmer. Und andere Gewerbeimmobilien, sage ich mal. Auch jetzt bisschen Wohnbau oder was ihr macht. Aber hauptsächlich sind das Gewerbeimmobilien. Und ich glaube, wir haben uns schon oft überlegt, wollen wir ein größeres Firmengebäude oder sowas, müssen wir was Neues bauen. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Für das gibt's die Profis. Und so ein Gebäude ändert sich ja auch. Also ich habe jetzt andere Anforderungen, andere Feuerschutztüren, anderes das. Ich bin froh, dass ich sowas nicht machen darf. Und deswegen gerne an dich.
Danke, und ich bin froh, dass ich es machen darf. Froh, dass wir jetzt ja doch über den Kopf haben, wo wir sitzen. Ich darf euch jetzt noch den Stefan vorstellen. Stefan Fichtel, Chef von SFS Steuerberatung. Wer aus Dachau ist, der kann vielleicht mit dem Begriff Wienerwaldkreuzung noch was anfangen. Das ist Münchnerstraße, Schillerstraße. Da ist ein wunderschönes blaues Gebäude mit einem wahnsinnig spacigen Dach drauf. Das ist der Headquarter, sage ich mal. 50 Mitarbeiter, hast du gesagt, bin ich richtig? Genau, und Stefan managt nicht nur seine Mitarbeiter, glaube ich, ziemlich gut, sondern offensichtlich auch seine Patchwork-Familie mit immerhin 6 Kindern, die er da zu betreuen und zu organisieren hat. Und das macht er offensichtlich auch ganz gut. Und was ich jetzt noch nicht erlebt habe, aber meine Vorredner alle schon, er hat heute einen Wahnsinns-Real-Launch seiner neuen Website und die muss ziemlich gut ankommen. Also wenn es heute abends daheim seid, SFS ist die Homepage to be.
Ja, schönen Dank, Uli. Jetzt haben wir das Panel vorgestellt. Und Stefan, an dich geht jetzt auch schon gleich die erste neugierige Frage. Nachdem du ja mit deiner innovativen Steuerkanzlei und auch mit deinem Team sehr nah an den Unternehmen arbeitest, und guckst mal auf die Entwicklung aus den letzten Jahren und das, was deinen Mandanten für die nächsten Jahre so bevorsteht. Was sind denn die wesentlichen Herausforderungen, Treiber, mit denen sich deine Mandanten und ihr auch als Kanzlei für die Zukunft am besten aufstellt?
Das ist ja eine umfangreiche Frage, ja. Mir ist jetzt, glaube ich, an der Stelle wichtig, gar nicht so der Gedanke, was sind explizite Treiber, ja, wie jetzt schon genannte Begriffe, sondern für mich ist vielleicht eher die Frage, wer sind die Treiber? Ja, weil ich glaube, das vergisst man momentan teilweise. Und zwar der wesentliche Treiber ist eigentlich oder sollte sein der Kunde. Ja, und das ist, glaube ich, das, wo man momentan wirklich auch einen Fokus drauf setzen muss, dass man sich als Unternehmer darüber Gedanken macht, nicht nur, wer ist aktuell mein Kunde, sondern wer wird in Zukunft mein Kunde sein, ja, und daraus abgeleitet, was werden in Zukunft die Produkte sein und die Dienstleistungen, die ich am Markt anbieten muss, um meine Kunden künftig glücklich zu machen. Ich glaube, man verliert das manchmal aus dem Fokus. Ich habe es vorher schon kurz gesagt, so mit der Homepage, weil ihr habt mich gefragt, das passt jetzt gerade gut, ja. Bist selber glücklich mit der Homepage oder gefällt dir die? Und ich gesagt, ja, ich habe das erste Mal, ist jetzt die 6. Homepage, das erste Mal das Gefühl, dass ich verstanden wurde. Weil bisher bin ich immer wohin gegangen, habe gesagt, ich brauche eine Homepage und dann habe ich eine Homepage für einen Steuerberater bekommen. Und auch wenn ich immer gesagt habe, mach alles dafür, aber es soll nicht wie eine Steuerberater-Homepage ausschauen, dann haben die immer gesagt, klar, es wird keine Steuerberater-Homepage. Und am Ende war es immer eine Steuerberater-Homepage. Also ich glaube, wir müssen alle wirklich ganz fest darauf achten, nicht was wir eigentlich wollen, sondern was unsere Kunden wollen. Und das sollte uns treiben. Ja? Und dann ist natürlich momentan der wichtigste Punkt, was uns tagtäglich beschäftigt. Wie bekomme ich meine Mitarbeiter, meine Kollegen dahin entwickelt, dass sie dieses Leistungsspektrum künftig abdecken können? Weil wenn ich jetzt in eine Steuerkanzlei schaue, ja, wir sind ein sehr klassisches Geschäftsfeld, aber da ist auch heute schon kein Stein mehr auf dem anderen, wie es vor 10 oder 20 Jahren war. In vielen Betrieben vielleicht schon. Wir sind jetzt nicht als Innovationstreiber bekannt, unsere Branche. Ja, aber wir sollten es werden. Sonst wird ein Großteil vom Markt verschwinden, weil er so nicht mehr gebraucht wird, wie er ist. Also dieser Wandel, das, was der Kunde will und was der Kunde von uns benötigt, ja, jetzt auf die eigene Branche bezogen, das wird uns antreiben. Und das muss auch die Mitarbeiter antreiben. Das versuchen wir immer zu vermitteln. Denn sonst werden auch diese Mitarbeiter, auch wenn wir momentan Arbeitskräfte oder Fachkräftemangel haben, sonst wird auch diese Mitarbeiter so in der Form, wie sie heute arbeiten, keiner brauchen. Auch das müssen wir jetzt mittlerweile schon mal deutlich aussprechen, dass wir sagen, liebe Mitarbeiter, wir wissen, wir haben momentan einen enormen Bedarf, aber das wird sich ändern. Und schneller, als wir alle denken, weil wir werden in den meisten Branchen deutlich mehr Output mit gleicher Mitarbeiterzahl liefern müssen. Nicht, weil wir das so wollen, sondern weil es der Kunde so erwartet und weil wir wettbewerbsfähig sein müssen. Also das sind so die Gedanken, die mich antreiben in puncto Innovation. Wo kommt es her? Wo müssen wir hin? Also wir stecken momentan noch mehr Zeit und Geld in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, um die in Zukunft so zu befähigen, dass sie das können werden, was wir denken, was wir brauchen für unsere Kunden.
Mhm. Ja, Stefan, vielen Dank. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung auf die nächste Frage, die ich aber gerne an der Stelle nochmal so ein bisschen unterstreichen würde. Weil das, was du hier sagst, ist ja, wir müssen aktuell in dem historischen, klassischen Geschäftsmodell unser Geld verdienen. Ja, gleichzeitig müssen wir uns darauf vorbereiten, sozusagen diese Veränderungen für die Zukunft zu antizipieren und uns in diese Richtung entwickeln. Das klingt ja nach einer umfassenden Belastung für jeden einzelnen Mitarbeiter bei euch in der Kanzlei. Und meine Frage, Elisabeth, an dich wäre, wie geht ihr denn, ich nenne es jetzt mal Komplexität, Druck, ja, der auf euch und auf euren Mitarbeitern lastet, wie geht ihr denn damit um? Wie schafft ihr die Teamleistung sicherzustellen bei der Belastung und möglicherweise sogar die Teamleistung noch auszubauen im Sinne der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit?
Also gibt es natürlich auch viele Antworten auf diese eine Frage. Ich glaube, wo wir ziemlich froh sind, dass wir das schon seit vielen Jahren üben, war die Einführung von OKR. Jetzt will ich gar nicht erklären, die ganze Methode, Objectives und Key Results. Ich habe es vorher ganz kurz erklärt. Wichtig bei dieser Management-Methode oder warum wir die eingeführt haben, war, wir haben gemerkt, dass unsere Geschäftsleitung ehrlich gesagt immer das Nadelöhr war, weil wir mussten die Ideen haben und dann irgendwie in eine Umsetzung bringen. Und wenn man, also in unserem Fall, wir haben knapp 300 Leute und wir sind, also ich habe ja die Firma übernommen von meinem Vater und zusammen mit meinem Bruder. Das heißt, wir haben ganz traditionelle Familienunternehmensstrukturen und mussten trotzdem die Innovationsgeschwindigkeit deutlich hochbringen. Und über OKR haben wir eben eine Systematik Systematik gefunden, wie wir eine strategische Richtung finden konnten und trotzdem in der Umsetzung eine enorme Geschwindigkeit reinbringen, indem wir heute alle 4 Monate, also wir haben es ein bisschen für uns adaptiert, aber alle 4 Monate, ich würde sagen, fast an, je nachdem wie man es zählt, aber fast 50 bis 90 Projekten gleichzeitig arbeiten. Und damit haben wir die Verantwortung von uns alleine rein ins Unternehmen und damit auch die Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem Ziel oder unserer Strategie auch geschafft.
Wenn man das aus Sicht von einem Mitarbeiter jetzt mal beschreiben würde, wie würde der denn zu Hause am Küchentisch erzählen, was sein Benefit aus dieser OKR-Methode ist?
Also am Anfang hat er erzählt, glaube ich, dass er gesagt hat, jetzt kommen sie mit was Neuem und jetzt muss ich das auch noch machen. Also das war sozusagen, das war der harte Start in das ganze Thema. Ich glaube, das war eine der wichtigsten Aufgaben, dass wir gesagt haben, OKR ist nicht ein On-Top, sondern es ist eine richtungsweisende Arbeitsweise. Ich glaube, was er heute erzählen würde, ist, dass es uns gelingt, Geschwindigkeit in die Umsetzung von strategischen Themen zu bekommen und damit auch in Themen, die seinen Arbeitsalltag erleichtern. Also das heißt, der Mitarbeiter darf ja genauso OKRs jetzt vorschlagen wie ich das jetzt. Und ehrlicherweise muss ich genauso die Tränen des Abschieds weinen wie der Mitarbeiter. Aber in der Regel hat er die Chance, seine Themen so voranzubringen, dass er sagt, mein Arbeitsalltag oder mein Kunde wird besser bedient, weil meine Idee hier in eine Umsetzung gekommen ist. So der Wunsch. Aber frag mal meine Mitarbeiter. Vielleicht sagen die manchmal so und manchmal so. Je nachdem.
Ich bin sicher, ihr habt ein Gefühl. Aber wichtig ist ja, dass man sich auf die Reise macht. Ja, ja. Kann ja nur ahnen, wenn das nochmal 2-3 Jahre weitergeht, was da noch für weitere Impulse kommen.
Genau.
Wenn wir jetzt schon bei Mitarbeiter und Motivation sind, Uli, in deine Richtung. Wir haben ja insbesondere nach der Corona-Zeit sind ja Dinge entstanden, wie beispielsweise Homeoffice. Und ich muss jetzt immer in die Firma fahren. Jetzt gibt's Videokonferenzen. Anstatt Hotelaufenthalte. Ihr seid ja bisher, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr stark im Gewerbeimmobilienbereich unterwegs. Habt selber noch eine Innovationsabteilung, die sich auch mit anderen Themen befasst. Aber nur mal auf dieses Thema gewerbliche Immobilie, Ort der Begegnung. Wie erlebst du deine Kunden und wie wichtig ist ihnen das mittlerweile? Und an welcher Stelle würdest du sagen, hat die Digitalisierung und das Homeoffice eine Relevanz? Und an welcher Stelle würdest du sagen, ist die Begegnung zwischen Menschen in dem Zusammenwirken ein wichtiger Faktor?
Da nehme ich vielleicht gleich als sehr anschauliches Beispiel unsere eigene Firma, weil wir als Goldbeck Süd vor 2,5 Jahren in unser neues Gebäude eingezogen sind. In Summe knapp über 300 Menschen, 2 Niederlassungen als Profit Center, eine übergeordnete integrale Planung, ein Gebäudemanagement und eine Geschäftsführung. Und ich als Sales Manager nutze ganz oft die Gelegenheit, meine Kunden, die ganz oft Mittelständler sind, in unser Gebäude einzuladen, zeige ihnen das, wie wir da arbeiten. Und wir hatten die wunderbare Möglichkeit, dass jede Einheit für sich jeweils eine Etage bekommen hat. Und wir haben uns überlegt, wie funktionieren wir als Einheit, wie gestalten wir unsere Einheit. Dann ist es ja ganz witzig, dass du im Erdgeschoss, wo ich jetzt sitze, den gleichen Grundriss hast wie eins drüber. Aber wenn du da reingehst, sind vollkommen andere Eindrücke, weil wir in der Niederlassung, die Mittelständler betreuen, ganz anders arbeiten als die Einheit drüber, die großen Büros, die öffentliche Hand und das Wohnen unter sich hat. Und meine Kunden nehmen das dann wahr, sehen das. Und können sich für ganz viele Dinge, die wir da haben, begeistern. Und ich erzähle natürlich auch von unseren Arbeitswelten, um auf die Frage zu kommen. Wir haben bei uns das Modell, dass wir 7 Tage im Monat dürfen wir im Homeoffice sein, wobei das eine die grobe Richtung ist, geht ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Und für mich ist es so, dass ich, sage ich mal, wenn es um triviale Themen geht, dann nutze ich ganz gern den Telefonhörer oder Teams. Da ist es ganz easy. Wenn es aber darum geht, die Köpfe zusammenzustecken und einmal von jedem des Hirnschwalls rauszuholen, kreativ zu sein, das funktioniert nach unserer Erfahrung nicht am Rechner, sondern dann gehe ich face-to-face, lege einen Plan am Tisch und wir lassen die Köpfe rauchen und schauen, wie es am besten funktioniert. Also ich würde einmal sagen, die Mischung macht's und durch das Digitalisieren ist für jede Art die Möglichkeit da, wie man auch hier sieht, es gibt so Zweier Telefonkabinen, es gibt Vierer, Achter Besprecher, es gibt riesen Besprechungsräume, es gibt so, haben wir bei uns auch so einen Raum, der schaut eher so aus wie ein Wohnzimmer, so ein bisschen ein Florati und so eine Couch, wo dann einfach mal, wenn das Thema dort so passt, ist dann das der richtige Raum dafür.
Und würdest du deine Kunden so beschreiben, als würden die sich mit diesem Thema sehr bewusst und sehr aktiv auseinandersetzen und suchen die nach Lösungen oder kommst du und die wissen schon, was sie wollen?
Also bei mir ist tatsächlich so, dass die wenigsten wissen, was sie wollen. Dafür haben sie ja uns und lassen sich dann aber wirklich auch wunderbar inspirieren und begeistern.
Sehr schön.
Also wir liefern die Beispiele dafür, wie man es einrichten kann, wie moderne Zusammenarbeit heutzutage in einem Büro oder einem Betrieb abläuft. Und das sehen die und nehmen es für sich dann mit.
Ja, schön zu hören, dass die Unternehmen da an der Stelle auch aufgeschlossen sind, hoffentlich ihre Mitarbeiter auch involvieren bei solchen Entscheidungen, soweit das möglich ist. Und wir haben ja das Thema Transformation ja auch zum Thema von heute gemacht. Und wir haben den Champion aus Petershausen hier sitzen, für den Transformation im Grunde Business as usual ist. Ich habe heute Morgen mal die KI bemüht, ja, zum Thema eben Elektronik. Und ich weiß nicht, wer von euch alt genug ist, um noch Dual-Kompaktanlagen zu kennen, mit den Kugellautsprechern unter der Decke. Hier war eben beteiligt. Und was man da findet, ist eben Elektronik, ist ein Unternehmen mit einer langen Geschichte seit 1957. Ursprünglich lag der Schwerpunkt auf der Konstruktion und Produktion von HiFi-Geräten und Teilen für verschiedene Marken wie Dual, Braun, Thomson und andere. Später spezialisierte sich das Unternehmen, ich würde sagen, hat sich neu erfunden, auf Entwicklung und Fertigung von Elektronikkomponenten, Elisabeth, wie du ja auch beschrieben hast, darunter auch Bauteile für Siemens, Produkte wie Küchenradios, Telefone und Notrufsender. Jürgen, wenn jetzt das Thema Transformation für dich im Grunde Business as usual ist und in der DNA von eben Elektronik steckt, was würdest du denn als euer Erfolgsrezept beschreiben, wenn es darum geht, die Entwicklung von Produkten im Rahmen von komplexen Fertigungsprozessen erfolgreich zu gestalten?
Wie viel Zeit habe ich jetzt?
Wenn du es spannend machst, hält dich keiner auf.
Ich fange mal so vielleicht mal kurz an. Ich habe immer gedacht, ich bin das älteste Startup oder Unternehmen hier. Nein, die Elisabeth ist in der dritten Generation. Der eben ist 1925 geboren, der wäre jetzt 100 Jahre alt, hat er nicht erlebt. Aber 1957 hat er hier in Dachau eine Züchtung von Quarzenkristallen angefangen für Plattenspielern. Wer kennt Plattenspieler noch? Ah, wird schon mehr.
Gut.
Und das Unternehmen hat
die Vintage-Generation.
Genau, mit USB-Anschluss. Es hat sich das Unternehmen entwickelt zu einem Fertigungsbetrieb für Stereoanlagen später. Der Herr Eben hat zum Beispiel auch ein Patent angemeldet auf UKW-digitale Speicherung. Oder digital kann man nicht mehr sagen, aber Speicherung. Also man musste nicht mal in den Sendern drehen. Das war Herr Eben, ein Dachauer. Man weiß es nicht. Und später in den 70er Jahren ist er nach Petershausen gezogen und hat da, ich sage mal, eine größere Fertigung auch für HiFi-Geräte noch aufgezogen. Die Treiber für unsere Innovationen waren eigentlich nicht wir selber als Eben-Elektronik. Also da war ich, 74 bin ich geboren, also ich war noch nicht so dabei. Aber es waren Kunden. Damals waren es Kunden. Die haben Stereoanlagen gewollt, Autoradios. Mit den neuesten Fertigungstechnologien, Design to Manufacturing. Das heißt, sie sind mit einem Produkt gekommen, so soll es aussehen, bauen wir das mal. Und das Wichtige bei der Eben-Elektronik war, immer am Anfang dabei zu sein, den Entwickler abzuholen. Was willst du haben? Nee, so kannst du es nicht machen. So, wenn du das veränderst, kannst du das für 10 D-Mark oder 10 Euro jetzt günstiger machen. Und wenn ich das in 100.000 Stück machen will, dann sind 10 Euro schon viel. Ich muss das alles wieder reproduzierbar produzieren können heutzutage. Die Treiber heutzutage sind natürlich immer noch Kunden, aber da wir viel in der Luft- oder Medizintechnik tätig sind, Behördenauflagen, Dokumentation. Also wir machen, ich glaube, so, das ist mein zweiter Geschäftsführer, ich glaube, wir machen zu 40% Dokumentation im Moment. Es ist nicht lustig und die Behörden werden immer schlimmer. Also so richtig Elektronik basteln habe ich in der Lehre noch gemacht, aber Dokumentation. Und was jetzt noch dazu kommt, wir waren mal in den 70er Jahren so 300 Leute, weil alles von Hand gemacht wurde. In der Zwischenzeit ist alles automatisiert. Wir machen Roboter, bestücken Leiterplatten. Jeder Prozessschritt ist dokumentiert. Und das sind die Transformationen, die wir so die letzten 30, 40 Jahre mitgemacht haben.
Und wenn du nochmal auf das Erfolgsrezept kommst, was zeichnet euch aus, dass ihr in der Lage gewesen seid, diesen neuen Herausforderungen immer wieder gerecht zu werden?
Das war, ohne jetzt angeberisch zu sein, es war ein Selbstläufer. Der eben hatte viele Kontakte zu Entwicklern. Und wenn man die früh genug abholt, habe ich hier das Thema, dass ich die Transformation dieser Produkte mitmachen kann oder auch die Transformation der Technologie. Also man hat früher immer Bauteile reingesteckt in Löcher und hat es dann später irgendwo drüber lassen. Jetzt geht alles mit Roboter. Wenn man da früh genug dran ist, kann man das auch diese Transformation auch früh genug mitmachen. Also Es gibt diese Bestückmaschinen, gab es in Siemens damals. Wir hatten zum Beispiel die Serie Nummer 33 und 36 oder so. Relativ früh waren wir in diesen Technologien schon dran. Deswegen können wir auch sagen, wir sind da einer der Vorreiter gewesen. Wir haben mit Partnerschaften, mit zum Beispiel mit Herstellern von elektrischen Maschinen, die stellen die zu uns her, testet mal ein Jahr, was gefällt euch an dieser Maschine? Wie könnt ihr das, können wir das verbessern, dass das für einen Marktreif ist? Und da reden wir von Fertigungsmaschinen, die unsere Produkte dann produzieren. Also es ist immer nah dran zu sein am Kunden und eigentlich den Fokus auf sein Produkt zu legen oder auf seine Fertigungstechnologie und ihn da richtig zu beraten.
Ja, und da würde ich jetzt sagen, du bist sehr bescheiden, deswegen kannst du mit dem Begriff Hidden Champion auch wenig anfangen, wahrscheinlich noch weniger mit dem Champion als mit dem Hidden. Aber ich würde sagen, dass eure Kunden euch so nah an ihre eigene Welt hingelassen haben, euch da mitgenommen haben, euch damit involviert haben, ist Beziehungsmanagement, ja, People to People, ja, und das war die Grundlage dafür, dass ihr in der Lage gewesen seid, frühzeitig zu erkennen, in welche Richtung das geht und hattet einen gewissen Einfluss. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das für Entwickler auch motivierend ist, ein Stück weit damit zu entwickeln, wo am Ende des Tages das Produkt entsteht.
Also dieses Thema Design to Manufacturing, wie es die Lilly gesagt hat vorher, ist ein Thema, wir haben das Wort, ich glaube, 10 Jahre lang nicht benutzt. Wir benutzen es jetzt wieder, weil unsere Kunden sagen, ihr macht ja kein Design to Manufacturing, ihr helft uns gar nicht. Sagen sie, wenn der Entwickler uns eure Pläne schickt und wir beraten, du musst es verändern, dann ist das für uns schon ein Design to Manufacture. Große Firmen, da gibt es große Bestücker, die da in Automobilindustrie, die lassen sich das bezahlen. Für unsere Kunden machen wir das als Dienstleistung. Das ist ein Geben und ein Nehmen, sagen wir immer. Wenn ihr keine Aufträge für uns habt, dann werden wir auch diese Information nicht weitergeben. Mhm. Und es gab früher immer, ich sage mal, mein Vater war vorher Geschäftsführer noch, es gab dieses Kaufmännische mit Handschlag, das hat man gemacht und so machen wir das. Das gibt es leider heute nicht mehr. Das ist das Traurige. Es gibt immer viele mehr Holdings, Investoren, die einsteigen, die Kaufmannschaft oder die Einkäufer austauschen und dann ist alles vergessen, was die letzten 30 Jahre passiert ist. Das ist wahrscheinlich bei euch genauso.
Also hoffen wir mal nicht, dass wir alles vergessen und dass ihr auf der Ebene und auf den Fähigkeiten, die ihr entwickelt habt, jetzt, wie sagen wir mal, auch für die nächsten 100 Jahre gut vorbereitet seid. Mit dir, habe ich den Eindruck, ist das gegeben. Und dann, Michi, von dir würden wir gerne nochmal hören. Der Michi ist ja in der IT zu Hause, aber nicht nur da, aber unter anderem auch. Deswegen sitzt er heute auch unter anderem hier mit am Tisch. Und Michi, ich frage mich zum Thema IT. Ne? Die ist ja immer zu langsam, immer zu teuer und eigentlich immer veraltet. Und jetzt haben wir noch ein hohes IT-Sicherheitsproblem. Ja, zum Thema IT-Security kostet einen Haufen Geld und bedeutet eigentlich nur Bedrohung für Unternehmen. Wie kann das sein, dass IT ja trotzdem ein Erfolgsfaktor für die Business-Transformation darstellt?
Ja, da gibt es mehrere Gründe, würde ich sagen. Ein paar haben wir heute auch schon gehört, weil Transformation bedeutet ja am Ende immer Optimierung, Hinterfragen von meinem eigenen Geschäftsmodell, von meinen Prozessen innerhalb dieses Modells und eine stetige Optimierung letztendlich. Und diese Optimierung findet natürlich aus verschiedenen Gründen statt oder auf Basis von verschiedenen Themen. Und wir haben schon gehört, bei euch ist viel Automatisierung, keiner bestückt die Leiterplan mehr, es ist alles automatisch, Automatisierung, gleich IT-getrieben. Das Treiben von der Innovation ist in der heutigen Welt natürlich auch Digitalisierung. Also wir leben in einer digitalisierten Welt, auch wenn wir viel über unsere Behörden schimpfen, dass die noch nicht so digital sind, aber das schreitet stetig voran. KI-Transformation ist natürlich auch ein Thema. All diese Veränderungen, die basieren letztendlich auf der Auswertung oder der Nutzung von Daten in meinem Unternehmen. Und wo liegen diese Daten? In aller Regel in Systemen, IT-Systemen. Und deswegen ist natürlich das der Erfolgsfaktor für die Transformation, weil all diese Informationen kann ich nutzen, um meine Geschäftsprozesse zu optimieren, zu hinterfragen und neu auszurichten.
Wird die IT bei deinen Kunden so gesehen, wie du das gerade beschrieben hast? Oder wir haben vorhin ein Beispiel, wenn ich das zitieren darf, Elisabeth, wo man möglicherweise eher so das Gefühl hat, ja, da sollte man mal was machen, da soll die IT mal kommen und einen Vorschlag machen.
Ja, in der Regel ist es so, kommt natürlich immer drauf an, mit wem man im Unternehmen spricht. Aber die Sicht gibt's natürlich, weil gerade die Anwender, die nur ihr System kennen und die Daten, die ihnen dadurch zur Verfügung stehen, die haben mitunter nicht den Blick aufs große Ganze. Wie jetzt jemand, der sich damit Tag ein, Tag aus beschäftigt, wie er sein Unternehmen neu ausrichtet und hinterfragt, was er eigentlich genau tut. Ja, der sollte seine Prozesse und damit auch die Informationen, die dann in den Systemen liegen, kennen.
Und jetzt kommst du. Ja, also da ist so eine Sichtweise auf die IT, mach mal, und jetzt kommt diese Anfrage zu dir an. Der erste Moment ist, kann ich mir vorstellen, da ruft ein Kunde, da kann ich Umsatz machen. Aber dann hast du ja dann auch eine Beratungsfunktion gegenüber dem Kunden. Wie gehst du mit sowas dann um?
Ja, letztendlich können wir oder erstmal zuhören, weil man natürlich auch die Prozesse nicht kennt im Unternehmen. Und jetzt für unsere Firma, was wir machen, das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären. Wir sorgen dafür letztendlich bei unserem Unternehmen, dass alle möglichen Informationen, die in Systemen vorhanden sind, an die Stellen rankommen, wo sie gebraucht werden. Nun ist es eben oft so, diese Aussage von der Lilly, man müsste mal jemand von der IT fragen, dass diese Informationen hinkommen. Manchmal ist dieses Wissen oder der Wunsch da, manchmal ist er aber auch nicht da. Und man muss erst mal das selber im Rahmen von einer Analyse herausfinden, hey, das wäre eigentlich sinnvoll, wenn das System A die Information, die sie ja da vorhanden hat, jemand anders übergibt. Und das ist dann Teil auch unserer Aufgabe sozusagen im Rahmen von Prozessanalysen, diese Information zu heben und letztendlich verfügbar zu machen.
Das war der erste Teil des Panel-Talks heute im Startup-Kompass. Wir bedanken uns bei den großartigen Panel-Gästen für die wertvollen Einblicke in ihre Unternehmensveränderungen. Und in der nächsten Episode widmen wir uns den Fragen, die es aus dem Publikum gab, und vertiefen das Gespräch über die konkreten Herausforderungen der Transformation. Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Grundwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.